Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier ist dein Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter, Christian Deak.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute habe ich wieder unseren Serientäter mit im Einsatz, den Markus Bitzach. Moin, Markus.
Hi, moin, Christian.
Ja, Markus, wir haben heute Tag zwei. Ne? Wir haben uns darauf verständigt, dass wir so eine kleine Serie für euch starten, um, sagen wir, die meisten Themen in Sachen Zoll, E-Commerce, worauf man so achten sollte, mit abzufrühstücken und die in kleine Häppchen zu packen, damit es nicht auf einen Schlag zu viel wird und ihr nicht direkt indirekt quasi einen Fachberater mit mir hier macht. Das dauert ein bisschen länger. Daher, Markus, erstmal vorweg, wir wollen uns ja heute mit dem Thema Zollprüfung und vor allen Dingen also Zollprüfung und Brexit, also auch in der Verbindung miteinander beschäftigen. Vielleicht kannst du uns ja mal so erzählen, wie sieht denn eigentlich so die Prüfungslandschaft an sich aus? Man hört ja immer wieder, boah, das nimmt jetzt zu, weil Vater Staat braucht Kohle. Ist da irgendwie, merkt man das? Ist das völlig losgelöst davon? Sind das wie die Geier, die sich jetzt auf den E-Commerce zum Beispiel stürzen, weil da Kohle zu holen ist? Man hört ja eine ganze Menge. Ja, wie sieht es da von, aus deiner Sicht heraus aus?
Ja, der Staat braucht ja immer Kohle. Das ist auf jeden Fall ein Grund. Das ist... Aber es ist tatsächlich so, dass es sich in den letzten Jahren wieder verstärkt hat. Corona hat das alles so ein bisschen runtergefahren. Keiner hat sich ja getraut, aus dem Haus zu gehen. So war es halt auch mit den Zollprüfern. Das ist alles ein bisschen weniger gewesen, wird jetzt wieder stärker, hat auch damit zu tun, dass gerade der Onlinehandel in diesen zwei Jahren stark gewachsen ist, also stärker, als er vielleicht sonst gewachsen wäre, sodass da jetzt eine ganze Menge zu prüfen und zu holen ist. Ja, geprüft werden kann verschiedene Sachen. Es geht immer viel ums Geld, aber es geht auch um Regelungen, um Sanktionen, die vielleicht eingehalten werden müssen. Es sind ja nicht nur Importe, es sind ja auch Exporte, die da eine Rolle spielen. Auch im Bereich der Herkunft der Waren sind vielleicht irgendwelche Vereinfachungen und Präferenzen in Anspruch genommen worden. Da gibt es auch Regelungen, die eingehalten werden müssen, bis hin zu den ganz normalen steuerlichen Prüfungen und Regelungen. Ist das ein riesenweites Feld, wo der Zoll sich halt auch austobt. Da kann man sich also wirklich jetzt das nicht an einem Punkt festmachen oder sagen, ist es jetzt der E-Commerce besonders betroffen, aber es ist ein Schwerpunkt, der jetzt kommt.
Du hast gerade das Wort Präferenzen in den Mund genommen. Vielleicht erklären wir mal kurz eben, was das konkret ist. Also wenn ich damals richtig zugehört habe, geht es dann darum, wo das Herkunftsland zum Beispiel von einem gewissen Wirtschaftsgut ist, was vielleicht noch sogar zusammengesetzt wird und hinterher weitergeschickt wird. Aber erklär doch mal dieses Wording. Letztens hatten wir auch schon ein paar. Jetzt sind wir beim zufällig über das Wort Präferenz gestoßen. Was ist das denn, Markus?
Ja, was ist das? Was ist ein Dampfmaschinen? Genau. Das ist so die Frage, die man sich immer stellt. Was ist das? Wo kommt das her? Und was will das hier?
Kann man das essen? Genau.
Genau, kann man das essen. Das sind auch die Fragen, die man sich auch im Zoll stellt. Was will er damit vielleicht noch? Was ist das? Es gibt Abkommen weltweit jetzt zwischen der EU und verschiedenen Gebieten oder Einzelstaaten. Japan zum Beispiel, USA zu nennen oder Kanada. Da gibt es verschiedene Abkommen und diese Präferenzabkommen, so werden sie genannt, oder Ursprungs- und Präferenzabkommen, die kann einseitig gewährt sein. Das macht die EU zum Beispiel mit Schwellenländern oder mit Dritte Weltländern, die in der Wirtschaftsleistung nicht so stark sind, kann aber auch gegenseitig gewährt sein, wenn man auf Augenhöhe wirtschaftlich unterwegs ist, und bedeutet, dass man den Handel vereinfachen will, indem man halt Zölle einfach nicht erhebt auf bestimmte Waren, die aus diesem Land kommen, müssen ein paar Regeln erfüllen, müssen dort hergestellt worden sein oder dort gewonnen sein, also aus dem Boden geholt worden sein zum Beispiel. Wenn das der Fall ist, dann kann man diese Waren hier einführen oder dort einführen und entsprechend zollfrei dann durchlaufen lassen. Das hat natürlich einen ziemlich großen Wettbewerbsvorteil. Man muss aber diese Regeln einhalten, um halt diese Zollfreiheit auch in Anspruch nehmen zu können.
Genau, ich glaube, da sind wir auch schon direkt an dem Thema. Also erstmal Es gibt halt tatsächlich Ursprungsländer, die begünstigt sind, warum jetzt auch immer, ob das politisch ist, wirtschaftlich gewollt ist, auf jeden Fall nennen die sich dann, also die halt, gibt es halt Präferenzen für. Diese ganzen Güter sind in irgendeiner Form, kommen wir vielleicht das nächste Mal drauf, markiert, haben eine bestimmte Anmeldung, vielleicht auch ein gewisses Formular der Abgaben, die man, also der Ausfuhr, die man hinterher haben kann. Auf jeden Fall gibt es da Regeln, die man einzuhalten hat. Ich habe ja letztes Mal das Wort zollkonforme Buchhaltung so ein bisschen anklingen lassen. Da geht es ja noch ein bisschen weiter. Es gibt ja dann noch den Teilnehmer, der zertifiziert ist, dass er vielleicht weniger formale Hürden hat, dem man einfach mehr glaubt, weil er entweder regelmäßig kontrolliert wird oder ein starkes System hat. Da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ihr merkt, das Feld wird ein bisschen größer. Aber wir halten erstmal fest, Zoll, die Prüfungen nehmen zu. Vielleicht so als Wink davor, ist der Zoll jetzt aktiver als vor 2020 oder ist das einfach nur genauso viel und kommt einem jetzt so vor, als wenn es unheimlich viel wäre, weil wir einfach mal 2 Jahre Ruhe hatten. Wie sieht es?
Ja, es gibt Branchen, die hatten vorher auch schon Ruhe. Das hängt immer auch so ein bisschen von der persönlichen Zuverlässigkeit ab. Du hast es auch gerade schon gesagt, wie da die Firma aufgestellt ist, welche Warenkreise da bedient werden, dann wie hoch da vielleicht der Steuerausfall, die Gefahr des Steuerausfalls ist, das hat immer eine Rolle gespielt. Also einige Firmen werden den Prüfdienst wahrscheinlich jetzt genauso wenig sehen wie vor 2020. Aber es gibt zum einen immer so eine jährliche Festlegung, die auch beim Bundesministerium der Finanzen so ausgesucht wird, welche Branchen vielleicht jetzt gerade besonders relevant sind. Und da ist halt gerade im E-Commerce neuer Augenmerk draufgelegt worden, weil dort exorbitante Steigerungen verzeichnet worden sind und weil auch der Prüfdienst in den Jahren vorher, also das war auch schon vor 2020 so, gerade im Bereich Amazon Fulfillment oder solche Geschichten, sehr, sehr viele Fehler festgestellt hat. Und wie es so ist, wenn man einmal was gefunden hat, wo man drauf rumreiten kann, dann ist der Zoll da also nicht müde und macht das dann auch weiter. Das war so ein bisschen ruhiger, das wird jetzt wieder kommen. Also kann schon sagen, die sind nicht mehr Beamte als vorher. Also ich glaube nicht, dass die jetzt deutlich mehr Fälle schaffen, als es vorher hatten, aber es wird sich ein bisschen konzentriert auf die Branchen, wo man weiß, dass man eine Erfolgsquote hat.
Klar, also in Sachen Wirtschaftlichkeit, wenn man von den Steuern ausgeht, die ja für Beamte dann ausgegeben werden, macht das ja sogar so irgendwo ironischerweise Sinn. Ja? Wir hatten das letzte Mal kurz angesprochen, jemand, der am Amazon FBA teilnimmt, der ist da nicht raus. Ne? Nur weil Amazon für einen selber dann was übernimmt, heißt das nicht, dass man da selber als E-Commercer oder als Unternehmer raus ist. Ich rede ja immer sehr gern offen über das Thema Haftung, damit man zumindest weiß, wo man vielleicht nochmal nachhaken muss. Und jetzt sagen wir mal, ich bin so ein Unternehmer und ich bekomme jetzt eine Zollprüfung. Was ist das? Was wird da konkret gemacht und kommen die unangemeldet? Kommen die direkt mit den Berittenen vorbei? Wie sieht es da aus?
Ja, das ist schon so ein bisschen Eskalationsstufen. Ne?
Das ist nicht ganz, beruhigt das schon mal. Ja.
Also üblicherweise meldet der Zoll sich vorher an. Es gibt ein Schreiben, das kommt irgendwann ins Haus geflattert. Da steht halt drin, eine Prüfungsanordnung, das ist überschrieben. Da steht drin, wir werden Ihr Unternehmen prüfen und zwar für den und den Bereich. Das kommt halt drauf an. Wie ich eben sagte, das können halt die Importe zum Beispiel betreffen. Es können die Exporte nur betreffen. Es kann kombiniert sein, dass verschiedene Sachen zusammengefasst werden. Das steht aber ganz genau in diesem Zettel drin. Und auch, was da auch drin steht, ist, wann ungefähr der Prüfungsbeginn sein soll und halt welchen Zeitraum das umfassen soll. Der Prüfer, auch der steht meistens schon namentlich drin, der ruft dann meistens ein paar Tage später an, wenn er sicher ist, dass das Schreiben angekommen ist und sagt dann, ich würde ganz gerne vorbeikommen. Wann passt es Ihnen denn? Weil für ihn ist ja auch wichtig, dass er einen kompetenten Ansprechpartner vorfindet. Ihm bringt jetzt dann die Empfangsdame vielleicht nichts, sondern er muss einen Geschäftsführer oder irgendeinen, der sich ganz mit den ganzen Geschäftsabläufen, Dokumentationen auch auskennt, den muss er antreffen, der ihm Auskunft geben kann. Und das will er natürlich vereinbaren. Also macht er einen Termin aus und dann geht es dann so drei, vier Wochen ungefähr geht es dann los. Und kommt erstmal er alleine und führt erstmal das einleitende Gespräch.
Was kann man sagen, wie lange geht im Schnitt? Gut, klar, je nachdem, was da so alles gefunden wird, aber so im Regelfall, wie lange kalkuliert ihr dafür so eine Prüfung ein?
Ja, das kannst du wirklich nicht festmachen an irgendwas. Das kann sein, dass er wegen einer einzelnen Geschichte kommt, dass er vielleicht nur irgendwie eine Einfuhr, eine Ausfuhr, irgendwas sehen will oder auch im Zusammenhang mit einem Lieferanten oder einem Kunden, den man vielleicht hatte, dass da ein Sachverhalt geprüft werden soll, dann ist das Ganze in einer Stunde, zwei, drei erledigt, vielleicht auch mal einen Tag, je nach Prüfungsumfang. Aber das kann auch, und das habe ich auch schon erlebt, das kann mehrere Monate, jahresübergreifend, kann das also durchaus dauern, je nachdem, um welche Unternehmensgröße wir hier reden und um welchen Zeitraum wir halt reden.
Okay. Kann man sagen, ungefähr wie viele Jahre, also wenn man jetzt eine Standardprüfung hat, die jetzt nicht einzelfallbezogen ist, wie viele Jahre prüft der Zoll im Regelfall? Sind das auch vier, nur zwei?
Also nach dem Zollkodex gibt es einen Zeitraum, in dem die Steuern festgesetzt werden müssen. Das sind 3 Jahre und das ist eigentlich so der Standardprüfungszeitraum, der erstmal genommen wird, dass man halt sagt, bis zu 3 Jahren rückwirkend wird sich angeschaut. Das ist aber, es kann auch kürzer sein. Also das kommt immer darauf an, dass er sagt, ich komme jedes Jahr mal vorbei. Es kann aber auch sein, dass er anfängt mit diesem kurzen Zeitraum mit 1, 2, 3 Jahren und aber irgendwelche Verstöße, Probleme feststellt und dann kann der Prüfungszeitraum deutlich erweitert werden. Das geht natürlich dann unter Umständen auch noch mit einem Strafverfahren zusammen, aber dann kann das halt auch die 10 Jahre durchaus umfassen, die dann rückwirkend geprüft werden.
Wenn der Markus jetzt einmal bei mir war, ne, und alles durchgepflügt und alles durchgeprüft hat, also du früher, jetzt bist du ja auf der guten Seite der Macht, ne, aber bin ich dann safe?
Jein, ein ganz klares vielleicht.
Sorry, die Frage war jetzt im Vorfeld nicht abgesprochen, aber die fällt mir gerade so spontan ein, weil die Mandanten halt immer denken, wenn sie mal eine DP hatten, sind die danach safe, ne? Wie sieht es da im Zoll aus?
Man muss vielleicht den Ablauf dazu sehen. Also der Prüfer prüft für einen Zeitraum, wie auch immer, ist ein paar Tage im Unternehmen, schaut sich alles an, nimmt vielleicht Unterlagen mit und kommt dann irgendwann halt zu einer Entscheidung und ist eigentlich ständig im Gespräch und wird am Ende des ganzen Prüfungszeitraums dann auch ein Abschlussgespräch führen und dabei auch schon den Entwurf seines Schlussberichtes. Da kann man meistens schon erkennen, habe ich ein Problem oder nicht. Also sollte man erkennen
Ja.
können. Das wird einem der Prüfer dann auch schon mitteilen, ob es hier um Nachzahlungen geht, ob hier vielleicht Probleme sind in der Buchhaltung, die angegangen werden müssen. Also da gibt es dann schon deutliche Hinweise. Aber wenn der Abschluss der Prüfung durch ist und man vielleicht weiß, okay, ich muss jetzt 10.000 Euro nachzahlen, was man vielleicht auch irgendwo noch dann problemlos leisten kann, heißt das nicht, dass man dann safe ist. Denn zum einen kann sich danach ein Bußgeldverfahren anschließen. Das kommt immer darauf an, wie ist das, was war der Grund, dass da vielleicht irgendwas nacherhoben wird. War es eine Fahrlässigkeit? War es vielleicht Absicht? Danach entscheidet sich, dann gibt es ein Bußgeld, gibt es vielleicht ein schlimmeres Verfahren, das dann doch die berittene Truppe nachher einreitet. Das ist immer, ja, muss man immer so ein bisschen mit im Kopf haben, dass das passieren kann. Und es ist auch so, dass man halt durch diesen Prüfungsbericht, wo man ja seine Fehler auch aufgezeigt bekommt, so ein bisschen, ja, so eine Warnung hat, so wenn wir beim nächsten Mal kommen und du hast das nicht abgestellt, dann reden wir nicht mehr nett mit dir, ne? Also das macht der Zoll dann schon oder das macht auch das Finanzamt, dass die dann schon reinschreiben. Also diese Dokumentation muss anders aussehen, die muss so und so aussehen, das und das und das muss geändert werden und dann kommen die 2, 3 Jahre später wieder und gucken und sagen, ja, aber wir haben es ihnen doch gesagt und sie haben es nicht geändert und dann ist man definitiv nicht mehr safe.
Okay, alles klar. Ich denke, da hat man ein gutes Gespür jetzt mal mitgenommen. Wenn die denn vorbeikommen, was dürfen die denn dann alles sehen? Tagebuch und Jahresabschluss oder was muss man denen dann so zeigen im Regelfall?
Ja, also wenn man seine BWA im Tagebuch aufbewahrt und unter das Kopfkissen legt, dann sind die da auch schon nah dran.
Also unsere Mandanten natürlich alle, weil die mit ihren
Alle.
Zahlen natürlich ganz, ja, intensiv sich auseinandersetzen.
Genau, ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja, also was die sehen dürfen, ist halt alles, was mit dem Prüfungsumfang zusammenhängt. Wie gesagt, das kommt darauf an, worum geht es hier? Einfuhren, Ausfuhren, Verbrauchsteuern, Marktordnungsprüfung, was auch immer da dranhängt. Der Prüfungszeitraum ist bestimmt und der Prüfer sagt einem dann schon, was er sehen will. Also dazu gehören alle steuerlichen Unterlagen, alle Unterlagen, die dazugehören, was dann zollrechtlich die Besonderheiten abbildet. Er darf die Jahresabschlüsse sehen, er darf die BWAs sich anschauen, er darf direkt in die Buchhaltungskonten beim Steuerberater reingehen. Üblicherweise ist der Steuerberater eh mit im Boot, also sollte er sein. Wenn man nach so einer Prüfungsanordnung nicht seinen gut vernetzten Steuerberater anruft, hat man eh, glaube ich, ein Problem. Und ansonsten halt schon beschränkt, die Unterlagen beschränkt auf den Zeitraum und auch beschränkt auf den Sachverhalt. Also er kann nicht hingehen und sagen, oh, da haben sie aber einen netten Ordner, da steht was mit Türkei oder da steht was mit Italien oder Urlaubsreise Mallorca. Das sind Sachen, die er nicht ohne weiteres sich angucken darf. Er muss dann schon ein begründetes Interesse nachweisen. Da macht es Sinn, dass man sich da dann auch, ja, vielleicht, wenn man sich nicht sicher ist, Hilfe holt, der Steuerberater oder halt jetzt jemand wie ich, der sich daneben stellt und sagt, na Moment, also jetzt, warum wollen Sie das denn sehen? Das können Sie erstmal ein bisschen genauer erläutern. Aber die Rechte gehen schon relativ weit, also auch Zugriff auf die IT muss gewährt werden, auch auf die ERP-Systeme, auf Datenbanken, alles was so irgendwie mit den ganzen Geschäftsvorfällen zusammenhängt, das gehört dazu.
Markus, jetzt hast du mich spontan auf echt ein kleines Ding noch gebracht. Wie steht denn der Zoll zum Thema Digitalisierung? Also stell dir doch mal vor, es gibt ja jetzt dieses tolle Wort Verfahrensdokumentation, also in meiner Welt Verfahrensdokumentation und dann halt ersetzendes Scannen, dass man alle seine Belege am besten wegschmeißt. Ne? So, jetzt sage ich den Leuten halt immer, na ja, also Zollbelege bitte nie wegschmeißen. Die kannst du scannen, aber die hältst du bitte im Original vor. Wie siehst du das denn? Also stell dir mal vor, du kommst jetzt ins Unternehmen und die haben wirklich 100% alle Unterlagen, was ja schon mal ein Träumchen wäre, aber halt digital. Also ja. Das heißt, die waren mal Papier. Mhm. Es gibt ja manche, die sind digital gekommen und bleiben dann digital. Okay, da kannst du ja nichts machen. Aber stell dir mal vor, wir hätten jetzt ganz viel, eine Tonne Papier. Und um das zu verhindern, dass man da nichts anbieten muss, hat man die halt schön fein sauberlich gescannt. Man hat die den einzelnen Vorgängen, kann die zuordnen, meinetwegen mit einer Indexierung oder was auch immer es da gibt, dass man sofort darauf zugreifen kann, wie bei einem Prüfer aus der Finanzwelt, also wie beim Finanzamt ganz genauso, nur halt digital. Wie siehst du das?
Ja. Also eigentlich ist es genauso, wie du sagst. Es gelten die gleichen Regeln, ob jetzt ein Finanzamtsprüfer kommt oder ein Zollprüfer kommt. Beide gehören zum Finanzministerium, so unten drunter gehangen. Also es kann da keine abweichenden Vorgehensweisen oder Regelungen geben. Aber ich gebe dir recht, mit den Zollbelegen ist das immer so eine Sache, vor allen Dingen, weil bestimmte Belege müssen im Original vorliegen. Gerade wenn wir jetzt nochmal auf Präferenzgeschichten gehen, da sind Originalbelege einfach gefordert, der Nachprüfbarkeit wegen. Gibt es noch so ein paar andere Besonderheiten, auch wenn man Vereinfachungen bekommen hat, wo man Originale aufbewahren muss. Das, wenn man aber damit befasst ist, mit diesem Themenbereich, dann sollte man das eigentlich wissen, dass diese Bereiche ausgeklammert sind. Ansonsten ist es so, auch nach den Rücksprachen, die ich mit den Prüfern bisher hatte, das Zauberwort ist ein stringenter Prüfpfad. Wenn also, wie du sagst, alles vernünftig gescannt ist, mit Schlagworten versehen ist, irgendwelche Hashtags hinterlegt, dass den Vorgängen zugeordnet ist und dass es über eine einheitliche ID, irgendeine Nummer durchgängig von Anfang bis Ende sofort aufrufbar ist, dann ist auch eine digitale Buchführung für den Zoll in Ordnung. Sobald das aber ein bisschen abweicht, wird es halt dann auch wieder kritisch.
Also man hat bei uns in unserer Welt, sagt man immer, eine Ausfuhrbescheinigung bitte, wenn sie denn im Papier erstellt wurde, bitte im Original aufbewahren, diese halt nicht vernichten, also auch wenn sie gescannt ist, weil sie im Original aufzubewahren ist. Gehört das zu den Dingen, die zwingend immer im Original aufbewahrt werden müssen?
Wobei die Ausfuhrbescheinigung ist eher für Umsatzsteuerzwecke relevanter. Für zollseitig ist sie gar nicht so dramatisch, weil der Vorgang ist in den IT-Systemen des Zolls eh erfasst. Es kann die Ausfuhrbescheinigung nur geben, wenn der Zoll die Ausfuhr gewährt hat. Somit ist das für ihn vom Prüfschemata eigentlich nicht so relevant. Umsatzsteuerrechtlich bist du da viel besser dran, da will ich gar nicht reinreden. Es gibt, also da würde ich jetzt sagen, das wäre jetzt zollrechtlich nicht so bedenklich, wenn es weg wäre, aber das kann steuerrechtlich eine ganz andere Kiste sein. Aber es gibt deutlich andere Zollunterlagen, die steuerlich überhaupt keine Relevanz haben, die aber dann auch wieder im Original vorliegen müssen. Wie gesagt, zum Beispiel Präferenzgeschichten, Lieferantenerklärungen, die man braucht, um selber Präferenzen ausstellen zu können, sind da genannt. Lizenzen, wenn es um Abschreibungen, Mengenabschreibungen geht für irgendwas oder Lizenzen für bestimmte Warenkreise, wenn man jetzt für Disney zum Beispiel die Mickey-Mäuse verkauft, das lässt Disney nur zu mit einer gewissen Lizenz. Auch das sind so Punkte, die müssen im Original vorliegen.
Okay, so beispielsweise Mengenabschreibung. Wir haben damals bei uns in unserer Zölli-Fortbildung dann damals gehabt, naja, hast du eine Tonne Steaks, die werden irgendwo rüber geschifft und jetzt stellt sich heraus, naja, doch alles verschimmelt. Das wäre so ein Ding zum Beispiel, so, damit man so ein praktisches Ding vor Augen hat, ja, dass man wirklich abschreibt zum Beispiel. Und da wäre dann so eine Unterlage vom Zoll halt nicht zu scannen und als einziges nur im Digitalformat aufzubewahren, sondern halt das Original zusätzlich auch. Ne? So. Okay, cool. Vereinfachung. Schönes Ding. Wir haben das Wort Gestellen gerade nochmal fallen lassen. Was heißt das? Also wie wäre es denn normalerweise? In der und was hat man denn da zu verlieren, wenn man das diese Vereinfachung verliert? Markus, was ist das?
Ja, vielleicht fangen wir mit Gestellen an. Gestellen ist so ein Begriff, den schmeißt der Zöllner gerne in meinen Raum. Und da hängt halt eine ganze Menge hinten dran. Gestellen heißt einfach, wenn man die Standard Definition nimmt, dem Zoll mitzuteilen, hier bin ich habe die Ware dabei, du kannst sie dir anschauen. Das ist also letztlich die Mitteilung, dass die Ware verfügbar ist, um zu prüfen, ob es sich wirklich um diese Ware handelt, die man da angemeldet hat. Das ist der Begriff Gestellung und an dieser Gestellungspflicht hängt eine ganze Menge hinten dran. Das ist tatsächlich dann ein Pflichtverstoß, wo ein Strafverfahren hinten dran hängen kann, wo wir von Steuerhinterziehung reden. Also da ist dann schon eine ganze Menge geboten. Deswegen ist dieser Begriff in sich so unscheinbar, er ist dann doch relativ wichtig in der Zollwelt. Der Vereinfachungen haben zum Beispiel, wenn wir bei Gestellen bleiben, es gibt die Möglichkeit, gerade im E-Commerce sehr, sehr gerne genommen, dass man von dieser Gestellungspflicht, die man hat, abweicht, indem man eine Vereinfachung beantragt, also sagt, ich bin besonders zuverlässig, und den Zoll halt, das auch nachweist durch entsprechende Buchführung und dann sagt, ich packe jeden Tag von 14 bis 16 Uhr meine Kartons, bevor der UPS-Bote kommt und die abholt. Und in der Zeit kann der Zoll die jederzeit bei mir prüfen, aber ich bringe die bitte nicht mehr die 20 Kilometer weiter zur Zollstelle, um dann da drei Paletten abzuladen und den Zollstelle lahmzulegen. Also da ist auch der Zoll dann schon für, dass das nicht passiert.
Ja.
Somit kann man so eine Vereinfachung beantragen, die muss man sich bewilligen lassen und hat dann halt eine sogenannte Gestellungsbefreiung und kann dann damit ja, sein Handel etwas reibungsloser, etwas zügiger durchlaufen lassen. Du hast gefragt, was passiert, wenn das wegfällt. Kann ich jetzt aus dem aktuellen Beispiel berichten? Da habe ich gerade ein Unternehmen, dem das genau passiert ist. Da ist der Prüfdienst da gewesen, hat sich das angeschaut und hat dann festgestellt, dass im Ausfuhrbereich die Dokumentation nicht so war, wie es abgesprochen war oder wie sie hätte sein sollen und hat dann halt dem Unternehmen erstmal Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, weil ich damals noch nicht im Boot war und nicht beraten konnte, hat das Unternehmen da Fristen versäumt und dadurch hat dann der Zoll entschieden, wir werden diese Bewilligung, diese Vereinfachung einfach wieder zurückziehen und haben dann von einem Tag auf den anderen das auch gemacht und das bedeutet, dass also dieses Unternehmen, und da reden wir wirklich von mehreren 100 bis 1000 Paketen jeden Nachmittag, diese Pakete nicht mehr vereinfacht bestellen kann, also durch diese Gestellungsbefreiung dann hätte, sondern dass die alle bis zur Zollstelle fahren müssen und dann doch dem Gutwill des Zöllners ausgeliefert sind, ob er die denn abfertigt oder nicht. Also das kann dann gerade in diesem schnelllebigen Handel sehr, sehr teuer werden und dramatisch werden. Und vor
Prost
allen Dingen
Mahlzeit, ja,
Groß
genau.
Mahlzeit, ja. Und bis man halt diese Vereinfachung wieder beantragen kann, vergeht also mal locker mindestens ein Jahr. Da gibt es eine Sperrfrist und da kann man sich also ausrechnen, was das kostet, wenn man diesen so kleine Fehler begeht.
Okay. Das heißt so, die nächste was ich mit dir so klären wollte, war, was passiert denn hinterher Bau, Nachzahlung, Insolvenz? Ich sag mal, Nachzahlung an sich, klar, wenn was nicht richtig gelaufen ist, ist selbsterklärend, dass das Ganze natürlich bis zur Insolvenz gehen kann. Das dürfte wahrscheinlich in eurer Welt genauso sein wie in Anführungszeichen in meiner. Wie sieht's mit Bau aus? Also kommt man in Bau, wenn man mit dem Zoll nicht gut umgeht?
Der ein oder andere. Vielleicht auch verdientermaßen. Ja. Nein, das ist, ja, also tatsächlich alles, ne? Alles, was du aufgezählt hast, kann einem blühen, auch fast schon in der Reihenfolge. Das Übliche ist ja eigentlich die Nachzahlung. Das kennt man ja schon, kann ja auch mal eine Erstattung sein, kann ja auch mal gut laufen, ja, dass man zu gut gearbeitet hat vielleicht. Aber wie ich ja eben schon mal sagte, das kommt immer darauf an, wie ist das im Einzelfall gewesen? War es eine Fahrlässigkeit? War es Einzelfälle, dass es mal hier oder da einen Fehler in der Buchung gegeben hat? Oder war das ein konstantes Ding, wo man schon dran fühlen kann, dass da genau jeder mitgespielt hat, jeder wusste, woran es läuft, sodass also nach einer Nachzahlung sich entweder ein Bußgeldverfahren anschließen kann, rein wegen der Fahrlässigkeit, Unternehmensbuße, oder dass nachher vielleicht der Geschäftsführer oder der Inhaber dann tatsächlich haftungsmäßig rangezogen wird und dann halt auch in den Bau gehen kann. Da kann man so überlegen, wir haben es damals früher so gemacht, als ich noch in Erfahrung war, wenn es so ab 1 Million Steuerhinterziehung, hat man eigentlich immer den Haftbefehl beantragt. Dann konnte man schon damit rechnen, dass es in den Bau geht, wenigstens für Untersuchungshaft. Aber das ist eigentlich so der Bereich, wo viele Staatsanwaltschaften dann schon sagen, also da sollten wir mal über eine Haft nachdenken. Der Betrag kann aber auch geringer sein. Also da kann man sich jetzt nicht so dran festhalten, so, boah, super, ich habe zum Glück nur 500.000. ich bin safe. Also da kann man sich nicht so dran festhalten. Das sind halt so viele Einzelumstände, die da mit reinspielen. Auch wie ist es nachher im Verfahren gelaufen? Wie hat sich derjenige begeben? Hat er vielleicht versucht zu vertuschen irgendwas? Also da gibt es dann schon noch andere Beweggründe, dass da vielleicht eine Haft passieren kann. Was halt durchaus immer droht, ist halt Insolvenz. Ne? Da muss man vielleicht sich klar machen, der Zoll ist ja konsequent hinter dem Geld her. Wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon mal angesprochen. Diese Zölle, die da eingenommen werden, das sind ja traditionelle Eigenmittel der EU und gehen ja zu 75-80% direkt in den EU-Haushalt ein. Und Deutschland muss das Geld vorstrecken. Wenn also jemand nicht gezahlt hat oder zu wenig gezahlt hat, der Zoll das feststellt, dann sagt die EU-Kommission, ja, das ist ja schön, ich hätte schon mal gerne mein Geld. Und dann sagt Deutschland, und das weiß man ja, glaube ich, von sich selber, wenn man irgendwie von Fremden noch Geld zu kriegen hat, das findet man auch nicht so toll, wenn der nicht zahlt oder wenn die Zahlung rausgezögert wird. Und ja, da sagt Deutschland auch, so, das will ich haben. Und das geht mit aller Härte bis vor die Finanzgerichte. Und wenn das dann durchgeboxt ist, dann geht es auch mit Vollstreckungsbeamten und mit Insolvenzantrag durchaus richtig den Leuten an den Kragen. Das ist existenzbedrohend.
Ja, jetzt hatte ich im letzten Absatz hier bei uns noch Brexit. Ich würde sagen, dem widmen wir uns vielleicht auch nochmal in einer eigenen Folge. Ich kann es, glaube ich, vorwegnehmen. Brexit hat die Sachen eher verschärft, also war kompliziert, in Anführungszeichen, ja, und nicht vereinfacht. Ich denke mal, da kommen wir vielleicht nochmal in einer einzelnen Folge drauf zurück. Ich glaube, also erstmal gucke ich so ein bisschen auf die Uhr, den faulen Jogger haben wir heute ein bisschen leiden lassen, aber ich glaube, das war sehr interessant, also in Form von, ich hoffe, man konnte uns gut folgen, man hat eine Menge mitgenommen, also ich auch wieder, also ist einfach schön und ich muss einfach aus meiner Erfahrung sagen, so ein bisschen, es gab früher auch so Dinger, so Steckenpferde, die nicht so richtig beachtet wurden, das war, als ich noch meine Ausbildung gemacht habe, ist auch schon echt her, aber da gab es den Lohn, ne? Lohn hat man damals auch nicht so richtig drauf geachtet, naja, da ist der Zoll auch mittlerweile so ein bisschen für zuständig. Also es weitet sich so ein bisschen aus, ne, dass Sachen stärker geprüft werden und auch mehr in den Fokus geraten, nicht zuletzt, ja, weil die Strafen auch einfach dementsprechend sind. Und da gehört der Zoll mittlerweile einfach für mich, also gerade im Bereich E-Commerce, mit dazu. Wichtigstes nochmal aus der ersten Folge, auch wenn ihr bei Amazon seid oder irgendeinen anderen Dienstleister für euch einspannt. In meiner Welt sagt man immer, man haftet für den Erfüllungsgehilfen. Das heißt, also man ist als Unternehmer trotzdem mit dabei. Das heißt, geht bitte nicht davon aus, dass es euch, dass ihr einfach schon alles richtig macht. Ihr müsst erstmal wissen, was ihr macht und ob ihr es richtig macht und was man überhaupt tun muss. Ne? Und da ist dann so eine Anfangsberatung zum Beispiel sehr, sehr vorteilhaft, so wie wir das beispielsweise mit unseren Mandanten immer machen, bevor die überhaupt Mandant werden, dass wir die erstmal auf die Hebebühne packen, um denen erstmal ein Bild dafür zu geben, was man überhaupt tun sollte, um vernünftig durchzukommen. Ich glaube, so ist das beim Zoll ganz genauso. Die positive Nachricht ist, wir haben, wie gesagt, mit den Zöllnern aktuell super gute Erfahrungen gemacht. Man kann mit denen wirklich sehr, sehr gut klarkommen. Man muss also jetzt nicht einfach nur ihre Angst davor haben, sondern das war wirklich äußerst angenehm bislang. Und den Kollegen hier, unseren Markus, den kann ich auch nur herzwärmstens empfehlen. Man sieht ihn ja hier, hört ihn hier. Man kann einfach super mal mitreden und schauen, ob man auf dem richtigen Gleis ist, weil das Gleis ist wichtig, weil das hinterher genauso geprüft wird wie andere Gleise auch. Und weil wir in Ruhe schlafen wollen, macht das definitiv Sinn. Markus, dann erst nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich freue mich tatsächlich jetzt schon wieder auf die nächste Episode, was wir da so ausgraben. Sorry, dass ich so zwei, drei Sachen spontan mit reingenommen habe, aber die fallen einem dann manchmal während der Unterhaltung ein. Aber ich glaube, davon lebt der Podcast auch so ein bisschen. Daher vielen lieben Dank nochmal. Derjenige, der die Kontaktdaten von Markus haben möchte, der-bizza.com, also Markus Bizza, ich glaube, in den sozialen Medien auch überall gut zu finden. Die Homepage, wie ich letztes Mal schon sagte, in Augenweide, ziemlich cool. Also einfach gerne mal draufschauen, gucken. Und wenn ihr ansonsten nichts habt, Markus, vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Bis bald.
Bye.